10 lesen wir folgenden Satz. Da sagt Jesus: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jetzt geht's los. Hoffentlich hat es schon angefangen bei dir. Wenn es noch nicht angefangen hat, dann ist heute eine gute Gelegenheit, mit dieser Verheißung durchzustarten. Jesus möchte Leben schenken und nicht einfach nur so gerade so, dass du so irgendwie über die Runden kommst und dich gerade noch so irgendwie über die Schwelle der Himmelspforte rettest, sondern Leben im Überfluss. Wie sieht dein Leben aus? Wie sieht mein Leben aus? Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, Leben im Überfluss, das kann man ja auf viele Lebensbereiche anwenden und überlegen, ob das in diesen Lebensbereichen so aussieht. Beziehungen, Freunde, Familie, Arbeit, Finanzen, Wohlstand, Gesundheit. Ja, da sind Bereiche bei, das Leben im Überfluss. Insbesondere in vielen Bereichen, wenn wir uns mit dem Durchschnitt dieser ganzen Welt mal vergleichen, dann haben wir an ganz, ganz vielen Stellen ganz, ganz viel Überfluss. Das ist uns ja manchmal gar nicht so bewusst. Das heißt immer so schön, wir meckern auf hohem Niveau. Und das stimmt tatsächlich auch. Wir haben ein hohes Niveau, was unseren Lebensstandard betrifft, was unsere Versorgung betrifft. Da haben wir uns wenig zu beschweren, auch wenn es natürlich immer noch besser gehen könnte. Und trotzdem gibt es auch Bereiche, wo das irgendwie noch nicht so überfließend ist, wo man das Gefühl hat, ist nicht so toll, ist irgendwie ein Mangel oder... Also als ich da vor knapp 2 Wochen auf dem OP-Tisch gelegen habe, bevor sie mir die Narkose verpasst haben, das fand ich nicht so überfließend. Und so gibt es doch immer wieder Bereiche, die bleiben irgendwie hinter dem zurück, oder? Vielleicht bist du mal mit großen Erwartungen irgendwie an dein Leben rangegangen? Was hat sich davon erfüllt? Es gibt Menschen, die tatsächlich so in der Mitte ihres Lebens oder auch später darauf zurückgucken und sagen, es ist eigentlich alles super gelaufen. Ich habe so ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, finde ich total klasse, ich freue mich mit ihnen. Und es gibt auch welche, die sagen, eigentlich habe ich mir das alles mal ganz anders vorgestellt. Dies hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt, so hätte das eigentlich nicht werden sollen. Nicht den richtigen Partner gefunden, Arbeitsstelle, naja, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Was aus den Erwartungen geworden? Sind noch welche da? Wir haben einen Begriff, der in 2 Richtungen verwendet werden kann, der mir in diesem Zusammenhang eingefallen ist. Das ist das Wort lebensmüde. Also manchmal benutzen wir das Wort ja, indem wir sagen, der ist ja lebensmüde, weil er Sachen macht, die einfach gefährlich sind. Aber manchmal werden wir auch des Lebens müde. Und sagen eigentlich, naja, ich schraube mal lieber meine Erwartungen ein bisschen zurück, weil meine Lebenserfahrung mir zeigt, es hat nicht so gut funktioniert. Wenn ich meine Erwartungen hoch stecke, dann kann es passieren, dass mein Leben dahinter zurückbleibt. Und was mache ich mit den Enttäuschungen? Und es ist auch nicht jeden Tag gleich oder nicht jede Woche oder vielleicht hat es vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen. Vielleicht sieht es auch in einem Jahr wieder ganz anders aus. Das haben wir ja nur zu einem ganz kleinen Grad in der Hand und einschätzen können wir das für die Zukunft sowieso nicht wirklich. Der Ist-Zustand. Die Verheißung ist, sie sollen Leben haben und das im Überfluss. Der Soll-Zustand. Es gibt ja immer einen Ist-Zustand, so wie es im Moment gerade aussieht. Und dann gibt es den Sollzustand, wie es eigentlich sein sollte oder sein müsste. Nun ja, ist es tatsächlich so, dass Jesus hier gesagt hat, dein Konto muss immer voll sein, du musst immer gesund sein, das Leben flutscht nur so, alles läuft rund, keine Stolpersteine, keine Probleme, keine Hindernisse. Ist es das, was gemeint ist? Wenn das nicht gemeint ist, was ist dann mit Leben im Überfluss gemeint und woran macht man es fest? Paulus hat einmal geschrieben, es bleiben drei Dinge. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die Liebe unter diesen dreien ist sogar die größte. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe kann mein Leben doch zu jeder Zeit erfüllt sein, wenn es sich an denjenigen knüpft, der die Verheißung gegeben hat. Unabhängig von Umständen kann Glaube, Hoffnung und Liebe mein Leben durchtragen. Deshalb sind es die drei Dinge, die bleiben. Es sind eben nicht die Beziehungen, die menschlichen Beziehungen, die für alle Zeiten Bestand haben. Meine Eltern sind gerade in dem Prozess, sich von ihrer Heimatstadt zu lösen. Die wohnen ja und leben ja in Kiel und haben sich jetzt überlegt, dass sie doch irgendwie ihren Wohnsitz in die Nähe eines ihrer Kinder, in dem Fall zu meiner Familie, verlegen wollen. Die wollen also hier nach Soltau kommen. Und das hat auch damit zu tun, dass einfach einige ihrer Freunde nicht mehr sind. Das ist ein ganz normaler Lebensprozess in diesem Zusammenhang. Dinge verändern sich. Aber Glaube, Hoffnung und Liebe kann trotzdem bleiben, auch in diesen Umständen. Glaube an die Verheißung, die Gott gegeben hat, für jetzt und für Zukunft. Hoffnung, dass da noch etwas kommt, was diese Welt nicht bieten kann, weil Menschen getrennt von Gott in dieser Welt leben. Und Liebe, die durchträgt. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Das ist wahrscheinlich das Symbol für die größte Liebe, die je so gezeigt wurde. Dass jemand sein Leben opfert für einen anderen. Und darum kann Paulus auch auffordern, manchmal ist das ja schon fast anmaßend oder man hat das Gefühl unangemessen, kann Paulus auffordern, freut euch im Herrn alle Wege oder alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und das hat nichts mit unseren Lebensumständen zu tun, ob die uns zur Freude veranlassen oder nicht. Sondern es hat etwas mit dem Wissen zu tun, dass Gott für uns ist. Dass er bei uns ist, dass er uns Kraft gibt, dass wir ein festes Fundament in ihm haben, dass er zu den Dingen steht und die Dinge hält, die er verheißen hat. Das Eurocamp von den Royal Rangers, das wir im vergangenen Sommer in Polen zugebracht haben, hatte den Titel Das Reich Gottes, jetzt aber noch nicht. Kingdom, now but not yet, auf Englisch war das formuliert. Und ein Stück stehen wir irgendwie ja in diesem Alltag, in diesem Spannungsfeld. Auch das hat Paulus schon beschrieben, der war ein schlauer Mann, der Paulus. Im 1. Korinther Kapitel 13 lesen wir, denn jetzt sehen wir durch einen Spiegel, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Diese Welt bringt es einfach mit sich, dadurch, dass Menschen sich einmal von Gott abgewandt haben und auch immer noch Menschen getrennt von Gott leben. Diese Welt bringt es mit sich, dass wir wie in einem ja, einem mittelalterlichen Spiegel gucken. Unsere Spiegel heutzutage, die sind ja so klar, dass du ja die teilweise vergrößern. Die kennt ihr, diese furchtbaren Hotelspiegel, wo man, oder Schmink- und Kosmetikspiegel, wo man reinguckt und alles fünfmal so groß aussieht wie sonst. Die kann ich ja überhaupt nicht ausstehen. Da sieht man ja jede Unreinheit in der Haut. Das ist ja furchtbar. Also solche Spiegel gab es ja damals noch nicht, als Paulus das geschrieben hat. Das war eher so eine polierte, undeutliche Metallplatte, sag ich mal, in der das sich irgendwie verschwommen reflektiert, was man eigentlich sehen wollte. Darum sagt er auch, wir sehen jetzt durch einen Spiegel undeutlich. Da haben wir heute gar kein Verständnis mehr für. Wir gucken in den Spiegel und sehen alles ganz klar. Aber es ist undeutlich, es ist wie durch einen Schleier. Es ist nur ein Stück von dem, was es zu erkennen und zu verstehen und zu entdecken und auch zu erleben gibt. Ein Teil von der Verheißung Gottes ist blockiert durch die Sünde in dieser Welt. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass das wieder erneuert wird und wieder zur Vollkommenheit, wie Gott sie sich gedacht hat, zurückkommt. Und der Tag wird kommen, aber ist noch nicht. Wir leben in und von den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und auf die vertrauen wir, nach denen fragen wir und nach denen suchen wir. Und einen Teil davon erleben wir heute schon. Aber nicht alles. Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wir sind Geheiligte, aber wir sind nicht perfekt. Die Menschen und die Welt um uns herum, die wollen wir prägen und verändern und erneuern mit dem, was Gott in uns erneuert und uns geschenkt hat. Aber sie ist noch nicht perfekt. Aber es hat bereits begonnen. Damit, dass wir Jesus als unseren Retter und Erlöser kennengelernt haben, der uns den Weg in die Beziehung zu Gott wieder frei gemacht hat. Damit hat es für uns begonnen, dass die Verheißung Wirklichkeit wird. Stück für Stück, Schritt für Schritt, indem wie wir ihm nachfolgen, ihn suchen, ihm treu sind, ihm gehorchen. Diese Beziehung zu Gott ist erneuert und unser Alltag wird davon Stück für Stück durchdrungen. Ich möchte euch für diesen Alltag eine Geschichte vorlesen. Die hat den Titel Gott wohnt in Haus Nummer 56. Es beginnt mit einem Bibeltext aus der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7 waren das. Haus Nummer 55 ist ein Reiheneckhaus. Darin wohnt Andreas mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Andreas ist mittelgroß, etwas rundlich um die Hüften und seine Schläfen werden grau. Er arbeitet im Außendienst bei einem großen Unternehmen. Gestern in Köln, morgen am Bodensee, immer ist er unterwegs. und hat das Gefühl, dass seine Seele nicht hinterherkommt. Wenn er zwischendurch einmal zu Hause ist, fühlt er sich fremd. Das Familienleben läuft längst ohne ihn ab. Neulich hat er einmal angedeutet, dass er seinen Beruf hinschmeißen möchte, irgendetwas anderes machen. Seine Frau hat gesagt, naja, Träume haben wir alle. Andreas hat das Thema nicht mehr angeschnitten, aber er sehnt sich nach etwas Neuem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Haus Nummer 56 ist einer der Wohnblocks aus den 70er Jahren. Im vierten Stock, zweite Wohnung rechts, wohnt Helga. Sie ist klein und zierlich und ihr weißes Haar steckt sie mit vielen kleinen Haarspängchen hoch. Sie mag diesen Wohnblock, denn da ist sie nicht allein. Früher hat sie als Bibliothekarin in einer Schulbücherei gearbeitet. Es war immer etwas los. Sie mochte die Kinder und die Kinder mochten sie. Mit vielen ehemaligen Schülerinnen und Schülern hat sie immer noch Kontakt. Manche sind schon Ende 40 und haben selbst erwachsene Kinder. Vor 8 Jahren ist Helga in den Ruhestand gegangen. Da begann sie zu sammeln. Sie interessiert sich für die Geschichte derer, die sie nie kennengelernt hat. Für die Juden und Jüdinnen, die früher in der Stadt lebten und die in der Nazizeit vertrieben und deportiert wurden. Also geht Helga herum und sucht nach Informationen, lässt sich von den Älteren Geschichten erzählen über die ehemaligen jüdischen Stadtbewohner, sammelt alte Fotos. Neulich hat sie eine Ausstellung mit den Bildern und den Namen und Texten gemacht. Viele Menschen sind gekommen, um die Ausstellung zu sehen. Helga war glücklich. Sie hat danach gesagt, ich weiß, dass ich die jüdischen Frauen, Männer und Kinder nicht mehr lebendig machen kann. Aber durch die Erinnerung an sie ändert sich die Stadt. Sie wird neu. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Haus Nummer 57 ist ein Altbau mit Fachwerk. Im ersten Stock wohnt Gertraud. Sie hat eine kräftige Figur und braun gefärbte Locken. 32 Jahre hat sie mit ihrem Mann dort gelebt. Dann ist er eines Tages nicht mehr von der Arbeit heimgekommen. Im Büro hatte er seiner Sekretärin gesagt, ihm sei übel und er müsse mal auf die Toilette. Dort fand man ihn dann. Leblos. Er hatte einen Herzinfarkt. Gertraud ist jetzt seit 7 Monaten allein. Die Trauer steckt tief in ihrer Seele. In der ersten Zeit ist sie kaum aus dem Haus gegangen. Ihre Geschwister haben sich um sie gekümmert. Seit einigen Wochen versucht sie es wieder, geht allein einkaufen, besucht eine Gedenkveranstaltung für ihren Mann. Aber immer, wenn jemand sie fragt, wie es ihr geht, kommen ihr die Tränen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Haus Nummer 58 ist ein schmuckloser Bau aus den 1950er Jahren. An der Fassade bröckelt der Putz ab. Im zweiten Stock unter dem Dach wohnt Mustafa. Er ist klein, rundlich, hat eine Glatze und leuchtend blaue Augen. Die blauen Augen hat er, weil seine Vorfahren Mongolen waren. So erzählt er jedenfalls. In den 70er Jahren ist er aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Zuerst hat er als Küchenhilfe gearbeitet, jetzt ist er Koch. Er kennt die Geheimnisse der fränkischen Küche. Sauerbraten, Schäufele, das alles hat er drauf. Er ist Mitte 60 und würde eigentlich gern in Rente gehen, aber das Geld reicht nicht. Er hat seine Tochter unterstützt, als sie studiert hat, nie etwas für sich beiseite gelegt und viel zu wenig in die Rentenkasse einbezahlt. Er überlegt, ob er in die Türkei zurückgehen soll, weil das Leben dort billiger ist. Aber was soll er in der Türkei? Er ist seit 40 Jahren in Deutschland und liebt die fränkische Küche. Er grübelt, aber er findet keine Lösung. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Haus Nummer 59 ist ein altes Haus aus Sandstein. Im Erdgeschoss ist ein Café. Es gehört Monika. Monika ist groß, blond und schlank. Sie hat als Konditorin gearbeitet. Das hat ihr nicht mehr gefallen. Immer in der Backstube, nie eigene Herrin sein. Da hat sie das Café aufgemacht und es läuft. Sie kommt über die Runden. Die Leute in der Straße mögen das Café. Das ist schon mal die halbe Miete. Heute trinkt Andreas aus der Hausnummer 55 einen Cappuccino bei ihr. Er ist gerade von einer Außendienstfahrt zurückgekommen. Auch Helga aus der Nummer 56 ist da und erzählt von ihren Forschungen über die jüdische Geschichte. Mustafa aus der 58 sitzt mit einem Bier in einer Ecke, schweigt und hört zu. Und plötzlich geht die Tür auf und Gertraud kommt herein. Sie will nur schnell ein Stück Kuchen holen, sagt sie. Dann wechselt sie doch ein paar Worte mit Monika. Und mit Andreas und mit Helga. Und Mustafa hört zu und lächelt. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Haus Nummer 60 ist ein kleines Haus aus den 1930er Jahren. Eigentlich gar kein Haus, eher eine Bruchbude. Oder Hütte. Man weiß nicht, wer darin wohnt und ob da überhaupt einer wohnt. Ab und zu sieht man in den Fenstern Licht. Neulich hat einer gesagt, am Ende wohnt da Gott selbst drin. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Sie ist noch Zukunftsmusik, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wischt noch nicht alle Tränen von unseren Augen. Es gibt noch Tod und Leid und Geschrei und Schmerz. Himmel und Erde sind alt. Jerusalem ist eine zerrissene Stadt. Aber das ist schon geschehen. Gott ist unter uns. Gott mit uns, Immanuel. Gott, Mensch geworden, Fleisch von unserem Fleisch, lebt er in unseren Städten und Dörfern. Er lebt in der Hausnummer 60, der Bruchbude, von der kein Mensch weiß, wer darin wohnt. Er lebt in der 55 bei Andreas, in der 56 bei Helga, in der 57 bei Gertraud, in der 58 bei Mustafa. Er sitzt im Café von Monika in der 59. Er begegnet uns, Mensch unter Menschen, in unseren alten Städten, in der alten Welt. Hält eine Sehnsucht in uns wach, nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Gibt uns lebendiges Wasser und verspricht, wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Heute darfst du auf ihn hoffen, auf seine Hilfe, seine Liebe, seinen Rat, seine Versorgung, seine Zuwendung, seinen Trost, seine Kraft, sein Reden und seine Wunder. Und morgen, in Ewigkeit, darfst du seine Herrlichkeit sehen, und den neuen Himmel und die neue Erde genießen. Amen. Dass du mitten unter uns bist, dass du deinen Heiligen Geist gegeben hast und in uns wohnst, in unserem Leben, dass du uns ganz nah bist, dass wir heute mit deinem Reden, mit deiner Versorgung, mit deiner Hilfe, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deinen Wundern, einfach mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Wir strecken uns aus danach. Wir haben Sehnsucht danach, dass dein Leben und deine Verheißung in unserem Leben Gestalt gewinnt. Immer mehr. Und das ist deine Verheißung für jetzt und es ist deine Verheißung in Ewigkeit, Herr. Und deshalb gehen wir mit Glaube, mit Hoffnung und hoffentlich auch mit Liebe unterwegs durch dieses Leben. Wir wissen, wir sind an deiner Hand und wir treten in deine Fußstapfen und folgen dir, denn du bist unser Gott. Amen.